Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, der 20. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Erdogan-Club und Italiens formschwacher ehemaliger Pokalsieger, das erwartet RB Leipzig und den BVB heute Abend in der Champions League.
Das war und das kommt noch, das Giro-Zwischenfazit am zweiten Ruhetag. Außerdem geht es heute um den vielleicht komplettesten Tischtennisspieler überhaupt und den Revolutionär des Hochsprungs.
Aber vorher gratulieren wir dem HSV-Trainer Daniel Thun. Der hat nämlich für den Fußballspruch des Jahres gesorgt und wird dafür von der Deutschen Akademie für Fußballkultur ausgezeichnet.
Thun hatte vor einem Jahr die Clubs im deutschen Fußball kritisiert, die wegen des Einsatzes von Bakary Yata Einspruch gegen die Wertung ihres Spiels gegen den HSV eingelegt hatten. Die hatten gehofft, wegen der nicht geklärten Identität Yatas die Punkte am grünen Tisch zu bekommen. Thun war damals noch Trainer des VfL Osnabrück und hatte damals Folgendes gesagt.
Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen.
Ein Satz, dem nun wahrlich nichts hinzuzufügen ist und der völlig zu Recht ausgezeichnet wird. Endlich mal ein intelligenter Fußballspruch.
Ja, und davon gibt's Stand jetzt nicht allzu viele. Also intelligente, zu Recht preiswürdig, würde ich auch sagen. Ich kenne eine ganze Menge anderer Sprüche, Andreas. Also eher komische, unfreiwillig komische. Lass uns doch mal ein Ranking unserer Lieblings-Top-3-Fußballersprüche aufstellen.
Da gibt's so viele Kandidaten, durchaus auch noch welche, die jetzt als TV-Experte unterwegs sind. Die haben in ihrer Karriere wirklich Sprüche. Wenn du auch mal im Internet ein kleines bisschen nach Sprüchen guckst, da fallen dir immer wieder die gleichen Patienten auf. Also es gibt zwei darunter, die heißen auch Andreas, also jetzt nicht gerade ein toller ein Lob für meine Zunft, aber gut, lass uns mal drei Stück festlegen, die uns so im Leben über den Weg gelaufen sind und die uns begleitet haben.
Genau, bei mir auf Platz 3 der Satz, das muss man verstehen, dass er Schwierigkeiten hat, sich einzugewöhnen, er ist die deutsche Sprache noch nicht mächtig. Das hat Jürgen die Kobra Wegmann gesagt. Ich glaube, der schreibt Kobra auch mit P, oder?
Ja, und Artikel sind ja immer auch, also das ist ja, werden komplett überbewertet. Bei mir auf 3 ist ein Spruch, der erinnert mich so ein kleines bisschen auch an unseren Podcast. Es hat gut angefangen, aber ich wäre froh, wenn es auch mal gut aufhören würde. Das hat Toni Polster gesagt, ehemaliger österreichischer Altinternationaler und auch ein großer Spieler damals beim ersten FC Köln. Herrlicher Spruch.
Sag doch einfach, dass du hier auch mal das letzte Wort haben willst im Podcast.
So, was ist bei dir auf 2?
Du, das passt auch zu unserem Podcast. Vor lauter Philosophieren über Schopenhauer kommen wir gar nicht mehr zum Trainieren.
Oh ja.
Das hat Richard Golz damals gesagt in den 90ern. Studentenclub SC Freiburg wurde da ja immer gesagt, das ist sowas ganz Besonderes. Wurde ja in jeder, glaube ich, RAN war das damals noch, die das immer wieder thematisiert haben. Der besondere Club, der Studentenclub. Ach ja, alles so Intellektuelle. Ja, haben nur philosophiert, aber trotzdem ganz gut Fußball gespielt. Die Breisgau-Brasilianer.
Ja, bis heute noch. Ne? Bis heute sind sie ja eben auch noch ein sehr sympathischer, bodenständiger Verein mit vielen studentischen Fans vermutlich mal. So, bei mir auf 2. Ja, als alter Hanauer muss ich da natürlich auch Rudi Völler dabei haben. Und der hat mal gesagt, ich habe versucht, den Spielern das Gefühl zu geben, dass sie Fehler machen dürfen. Das haben sie bis auf wenige Ausnahmen gut gemacht.
Hat er das eigentlich zur Nationalmannschaft gesagt?
Ja, das hat er zur Nationalmannschaft gesagt. Ja, ja. Ansonsten war er ja auch in der Trainerverantwortung jetzt nicht, sagen wir mal, so ausgeprägt tätig.
Ganz kurz bei Roma.
Genau.
3 Wochen
genau.
Oder so.
Genau, nachdem er dort sehr erfolgreich gespielt hat. Ja.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. So, und dein
Dann Liebling. Kommen wir zum anderen Nationaltrainer, weil da haben wir auch noch einen. Glaube ich, 1994 muss das gewesen sein. Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle soll man gemeinsam mit seiner Frau daheim im Wohnzimmer ausleben. Berti Vogt und das Geheimnis einer glücklichen Ehe.
Ja, super. Super, Berti Vogt. Der hat eine Menge solcher Sprüche rausgehauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das absichtlich so gemacht hat oder ob er es wirklich so meint. Mein bester Spruch kommt von einem der größten aller Zeiten für mich ganz persönlich. Es war immer mein Lieblingsfußballer, Mehmet Scholl. Auf die Frage, wovor er Angst hat, hat er geantwortet, vor Krieg und vor Oliver Kahn. Und ich meine, völlig zu Recht. Außerdem sagte er noch, wenn wir schon gerade noch dabei sind, hau ich nochmal so einen Scholl-Spruch raus. Der sagte, auf die Frage hin, was sein Berufswunsch wäre, Spielerfrau. Auch nicht schlecht. Ja?
Und er wollte mal wiedergeboren werden als Hund von Uli Hoeneß.
Ja, genau. Ganz genau, genau. Was er gerne mal wäre, Hund von Uli Hoeneß. So muss das sein. Wobei ich auch immer noch sagen muss, ne, was erlauben Strunz, ist auch immer noch einer der besten Sprüche überhaupt, oder? Die Flasche leer. Ja. Ach, herrlich. Aber da könnten wir jetzt noch Stunden weitermachen. Es gibt so viele, aber ein paar haben wir jetzt schon mal zu Gehör gebracht. Herrlich, oder?
Aber unsere Hörer haben doch bestimmt auch Lieblingsfußballersprüche. Schickt uns doch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurem Spruchvorschlag an unsere Nummer, an die 0331 298 5028, 0331 298 5028.
Ja, und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten, was erlauben Strunz? Nein, Stand jetzt und eurem Namen, damit wir das Ganze auch ordentlich zuordnen können. Herrlich. Vom Feeling her habe ich da ein gutes Gefühl.
Ach, absolut. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Wir machen mal weiter. Italien wird auch gleich noch ein Stichwort sein. Wir werden jetzt mal wieder ein bisschen ernster und gucken auf die Champions League.
Stand jetzt aktuell.
Die Champions League, die legt heute Abend nämlich wieder los aus deutscher Sicht mit Borussia Dortmund und RB Leipzig. Und wir gucken mal, was die beiden deutschen Teams denn so erwartet.
Der BVB muss nach Rom, trifft dort auf Lazio. Die Leipziger dürfen zu Hause ran, treffen dort auf Istanbul Besiktas, immerhin amtierender türkischer Meister. Aber wohl trotzdem angesichts der weiteren Gruppengegner PSG und Manchester United der leichteste Gegner der Leipziger in dieser Gruppenphase.
Ja, definitiv, zumal die Türken in der heimischen Liga erst ein Sieg bei 3 Niederlagen und einem Remis geschafft haben. Die Form spricht da klar für RB, den Tabellenführer der Bundesliga, also die sind da deutlich voraus.
Und auch die Altersstruktur der Mannschaft. Bajakse setzt auf, sagen wir mal, ja, erfahrene Allstars, alte Stars. Martin Skrtel, früher war er bei Liverpool, der ist dort der Abwehrchef, schon 35 Jahre alt. Im Sturm spielt da Dembaba. Und das ist, hätte auch früher mal so ein Lied sein können von Trio Demba. Aber der ist schon 35. Durchschnittlich bringt es die Startelf regelmäßig auf einen Schnitt über 30 Jahre. Das ist auch sehr, sehr selten.
Ja, war früher mal in Hoffenheim aktiv. Ja, also genau. Den kennt man aus der Bundesliga dann auch noch. Und das Leipziger Durchschnittsalter, das lag zuletzt gegen Augsburg gerade mal bei 24 und ein paar zerquetschte. Aber sonst sind sich beide Clubs dann doch sehr ähnlich. Beides sind mit Verlaub Retortenvereine mit relativ junger Geschichte. Der eine alimentiert durch einen Browserhersteller, der andere mehr oder weniger durch die Politik.
Ja, Başakşehir ist nämlich der Lieblingsclub von Präsident Erdogan. Als das neue Stadion des Vereins eröffnet wurde, hat er beim Eröffnungsspiel mitgekickt. Er hat da die 12 getragen. Seither, das muss man sich mal vorstellen, wird die Rückennummer 12 dort nicht mehr vergeben. Und es wird auch gesagt, dass er seine schützende Hand, möchte man sagen, hält. Gesponsert wird der Verein von regierungsnahen Kreisen, Istanbuler Flughafen, Wasserwerke, naja.
Ja, und der Präsident des Clubs ist natürlich Mitglied der Regierungspartei und übrigens auch mit der Nichte des Präsidenten verheiratet. Also da bestehen noch mehr Connections. Das alles macht den Verein in der Türkei nicht so übermäßig beliebt. Der Zuschauerschnitt vor der Corona-Krise, der lag bei weit unter 3000 und ist auch der niedrigste in der ganzen Liga.
Dann fühlen sie sich ja wahrscheinlich in Leipzig sicher wie zu Hause. Da dürfen nämlich aufgrund der Inzidenzzahlen nur 999 Zuschauer rein. Beim BVB, wie ist das da?
Ja, da dürfen in Rom 1000 Zuschauer zugucken, also immerhin eine mehr.
Oh ja, gut.
Aber der BVB, der ist nicht mit 1000 angereist, der hat Personalprobleme, das kann man sagen. Mit denen ist er im Gepäck nach Rom gereist, trifft dort eben auf Lazio. Und wie der Gegner einzuschätzen ist, was die Borussen da erwartet, darüber habe ich mit René Steinhuber vom Serie A-Podcast Calcio Siamo Noi gesprochen. René, Lazio letzte Saison Vierter geworden, also eine erfolgreiche Saison gespielt. Stand jetzt sind sie 14, damit schon 2 Niederlagen. Wo drückt denn die Laziali momentan der Schuh?
Ja, es drückt so an einigen Enden. Es drückt mittlerweile schon seit dem Neustart der Serie A noch vergangene Saison. Da war Lazio sehr dicht dran an Juventus. und hatte da auch den Vorteil, dass sie quasi nicht die englischen Wochen hatten gegenüber der Konkurrenz. Und da hat es für Lazio eigentlich sehr gut ausgesehen, denn da konnten sie das ein bisschen kompensieren, dass der Kader klein ist. Aber dann kam ja das Malheur, dass wir quasi alle 3-4 Tage spielen mussten. Und mit dem kam der Kader nicht zurecht. Also da sind sie in der Breite nicht gut genug aufgestellt. Und seitdem zwickt es eigentlich. Und jetzt kommt dort auch noch dazu, dass doch einige Leute fehlen bei Lazio und auch wichtige Leute, und das können sie noch weniger kompensieren. Und von dem her ist es so ein bisschen, der Flow ist weg vom Herbst, vom guten Frühjahr, und es fehlen einige wichtige Leute, und das kann Lazio kadertechnisch nicht wegstecken.
Wer fehlt da am meisten, kann man das sagen?
Ja, wer am meisten fehlt, also ich glaube vor allem die Außenspieler sind es momentan, die Lazio sehr stark schmerzen. Jetzt Senad Lulic zum Beispiel, der die Seite auch im hohen Alter noch 90 Minuten beackert. Lazzari auf der rechten Seite schmerzt sie. Dann fehlt trotzdem Lukaku, der ein ordentlicher Backup ist, der Bruder von Lukaku von Inter Mailand. Und in der Innenverteidigung haben sie auch wichtige Ausfälle mit Luis Felipe, Radu, der eigentlich gesetzt ist, auch in der Innenverteidigung, Bastos. Und jetzt haben wir auch gehört, wie Inzaghi gesagt hat in der gestrigen PK, dass auch Neuzugang Andreas Pereira soll die Grippe haben und Cataldi ebenfalls schon Kopfschmerzen, wird wahrscheinlich auch nicht zur Verfügung stehen. Also da reden wir schon von 7-8 Spielern, die Lazio abgehen. Und ja, im letzten Spiel, wenn man jetzt betrachtet, Lazio hat sich am Wochenende ein bisschen blamiert gegen Sampdoria, hat da 3-0 verloren. Da hat auch Ciro Immobile gefehlt, aber das war eine Rotsperre, der wird natürlich gegen Dortmund schon am Start sein.
Genau, der ist wieder mit dabei, 36 Tore geschossen, der Ex-Dortmunder in der letzten Saison, in dieser Saison, aber aktuell bei 3 Spielen erst ein Tor. Wie würdest du denn seine Form so einschätzen aktuell?
Ja, passt ein bisschen zu Lazio. Also Immobile ist auch im Flow geflogen im Vorjahr, und dieses Jahr ja, klappt halt einiges noch nicht bei Lazio, und da ist natürlich dann er auch normalerweise Profiteur. Wenn die Mannschaft stark ist, dann ist auch Immobile stark. Er ist jetzt nicht ein Spielertyp à la Ibrahimovic, der dann die Mannschaft mitreißt, sondern er muss dann auch in einem funktionierenden Team spielen, um dort auch seine besten Leistungen abrufen zu können, und das ist momentan nicht der Fall. Allerdings glaube ich schon, gegen den BVB vor allem wird er wahrscheinlich 120% geben, auch wenn es das rein mathematisch nicht gibt. Aber ich glaube, das wird schon ein ganz, ganz spezielles Spiel für ihn werden, und dann möchte er natürlich alles zeigen. Und man hat schon gemerkt, auch er hat sich diese Woche zu Wort gemeldet und gesagt, Lazio muss jetzt positiv bleiben, es stehen ganz wichtige Spiele an, und er will, dass alle den Fokus haben, und hat da seinen Mannen noch einmal eingeschworen auf das wichtige Spiel. Ja.
Kann das Lazio in die Karten spielen, dass bei Dortmund ja die Innenverteidigung momentan sehr brach liegt, die Personaldecke sehr dünn ist, nur Mats Hummels als einziger Innenverteidiger noch dabei ist, Akanji verletzt, Zagadou verletzt, Schulz, der ja eigentlich eher auf Außen spielt, verletzt, aber Can ja auch gesperrt, also da sieht es im Moment nicht so gut aus. Kann Lazio das ausnutzen?
Ja, das wird die Frage sein. Also Lazio spielt normalerweise, tritt sehr kompakt auf als Mannschaft und ist vor allem im Umschaltspiel extrem stark. Wenn Lazio es verstehen kann, defensiv stabil zu stehen, was ich allerdings bezweifle, auch mit den Ausfällen, dann wären sie schon brutal im Umschaltspiel nach vorne. Also wenn man jetzt die vier Phasen des Spiels quasi hernimmt, dann ist in einer Phase des Spiels Lazio wirklich absolute Weltklasse. Also im Spiel mit dem Ball geht so. Ja, im Spiel gegen den Ball sind sie ordentlich, im Umschaltspiel defensiv auch, aber im Umschaltspiel offensiv, das ist die absolute Waffe. Also da gibt es weniger Mannschaften, die so stark sind wie sie. Da agieren sie meistens so auf Pressing-Auslöser sind es dann, also situatives Pressing, wo es dann mal ein technischer Fehler oder ein Fehlpass, und dann kommt der Bienenschwarm von Lazio, und dann haben sie halt auch Leute wie ein Milinkovic-Savic oder ein Luis Alberto, die halt dann den schnellen Immobile perfekt einsetzen können. Ich glaube allerdings nicht, ganz ehrlich, dass Lazio das ausnutzen kann, wenn sie selbst eine Menge Personalsorgen haben. Und ich meine, ich sehe jetzt Dortmund nicht jede Woche, aber die Offensive, glaube ich, von Dortmund, die wird Lazio schon vor gehörige Probleme stellen. Und es wird, ich hoffe natürlich als Italien-Experte für die Serie A, dass Lazio da was holen kann, aber ich tue mir da schwer, ob Lazio da Punkte mitnehmen kann.
Das werden wir abwarten. René Steinhuber von Calcio Siamo Noi hier auf meinem Sportpodcast.de, dem Serie A Podcast. René, vielen Dank.
Danke, ich sag danke.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Christian Diener, der schaffte es beim ISL-Event in Budapest, den schon fast historischen deutschen Schwimmrekord über 50 Meter Rücken zu knacken. 11 Jahre hatte die alte Bestmarke von Thomas Rupprath Bestand. Jetzt kam Diener und verbesserte sie um 900stel auf 22,76 Sekunden. Eine Top-Leistung und ein echtes Highlight bei diesem allerdings aufgrund der Corona-Gefahr dann doch eher fragwürdigen Meeting. Wir haben darüber berichtet.
Ja, kommen wir mal zum Flop. Es ist aus bekannten Gründen natürlich nicht anders möglich, aber trotzdem, wenn eine Rennserie mit einer so langen Geschichte wie die DTM, die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, ihr letztes Rennen nach altem Modus bestreitet und das ohne Zuschauer tun muss, dann ist das schon, ja, es ist kein Flop, aber natürlich extrem traurig. Die DTM wird es zwar weitergeben, aber sie wird grundlegend reformiert. Da geht's vom 6. bis 8. November dann doch nochmal zur Sache, aber es wird eine Tradition zu Ende gehen. Und zwar vor leeren Rängen. Und das hat diese große deutsche Serie, die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, die ja so viele deutsche Stars auch in ihren Reihen hatte, eigentlich nicht verdient.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert einer der größten und vielseitigsten Tischtennisspieler aller Zeiten seinen 32. Geburtstag. Happy Birthday, Malong.
Schon als Jugendspieler hatte er im asiatischen Raum, aber auch bei WM-Turnieren durchaus erfolgreich mitgemacht und hat dort gewonnen, hat dann auch bei den Erwachsenenturnieren gewonnen, war auch die Nummer 1 der Weltrangliste, hatte 2009, 2011 und 2013 auch WM-Bronze geholt.
Ja, auch der ganz große Erfolg bei den Erwachsenen, der große Titel, die große Medaille, die wollte zunächst nicht so richtig klappen. Natürlich hatte er Erfolge, der gute Malong, aber zunächst eben vor allem mit dem Team bei der WM und nicht im Einzel.
Das änderte sich erst im Jahr 2015, als er bei der Heim-WM endlich auch im Einzel Weltmeister wurde. Damit war er endlich unter den Superstars angekommen und spielte sich dort dann auch fest. Weitere WM-Titel folgten 2017, 2019 im Einzel. Dazu gab es olympisches Gold in Rio 2016.
Und das völlig zu Recht. Malong ist einer der komplettesten Spieler überhaupt, verfügt über eine bärenstarke Vorhand, einen ganz, ganz unangenehmen Aufschlag und hat mit 32 immer noch eine ganze Menge Wucht in seinen Schlägen. Die Nummer 1 der Welt ist er zwar aktuell nicht mehr, steht aber immer noch auf Platz 3 der Weltrangliste. Und ich denke mal, er wird uns sicherlich auch noch ein paar Jahre mit seiner Kunst an der Platte erfreuen.
Ja, aber heute wird jetzt erstmal gefeiert. Wir sagen Happy Birthday, Malong.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 52 Jahren schrieb bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexico City ein Mann Geschichte und revolutionierte damit gleich eine ganze Sportart.
1968, das ist gar nicht so lange her, aber man möchte meinen, es war eigentlich im Hochsprung nie anders. Der US-Amerikaner Richard Dick Fosbury überquerte mit einer revolutionären Sprungtechnik die Hochsprunglatte und sicherte sich mit dieser später dann unter dem Namen Fosbury Flop bekannten Version des Sprungs die Goldmedaille im Hochsprungwettbewerb.
Mit übersprungenen 2,24 Meter. Dabei hatten die Experten im Vorfeld noch ordentlich über diesen Rückwärtsspringer gelästert. Der springt wie jemand, der aus dem Fenster im 30. Stock fällt, hat ein Reporter geschrieben. Ein anderer hat ihn als den faulsten Springer der Welt bezeichnet, weil er auf dem Rücken die Latte überquerte.
Ja, aber das muss man sich mal vorstellen. Diese Technik, die ist ja auch, das ist ja auch wirklich eine Technik. Das muss man ja auch erstmal drauf haben. Das geht so einfach nicht. Und das sagten diese Experten wohlgemerkt, bevor Fosbury mit dieser Technik Olympiasieger wurde. Und diese Technik hatte er selbst entwickelt, weil er sich mit dem Straddle einfach nicht anfreunden konnte.
Nee, und so kam er irgendwann auf die Idee, statt bäuchlings mit dem Straddle die Latte zu überqueren, das mal rückwärts zu versuchen. Und das passte für ihn so gut, dass er diese Technik immer weiter entwickelte und dann schließlich auch bei Olympia zum Einsatz brachte und damit Gold holte.
Ja, unfassbar. Nur wenige Jahre später sprangen alle so und das tun sie bis heute. Fosbury hatte aus seiner persönlichen Not heraus eine Technik kreiert, die der Sportart einen neuen Schub versetzte, sie in eine neue Dimension brachte, muss man sagen, und letztlich auch den noch heute gültigen Weltrekord von 2,45 Meter erst möglich gemacht hat.
Ja, 21 Zentimeter höher als das Fosbury damals geschafft hatte, aber mit dem Straddle wird das wahrscheinlich 2,45 heutzutage gar nicht möglich. Mehr übrigens zu Fosbury und seiner genialen Erfindung könnt ihr hören in unserem Olympia-Podcast, in unserer Olympia-Podcast-Serie Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de. Da gibt's auch noch andere Folgen, nicht nur zu Fosbury, sondern zu ganz vielen Olympia-Legenden. Lohnt sich auf jeden Fall, auch in der Olympia-freien Zeit, hört da auf jeden Fall mal rein.
Stand jetzt aktuell.
Der zweite Ruhetag beim Giro 2020 liegt hinter uns. Gestern durften sich die Fahrer bei der von Corona-Fällen sehr gebeutelten zweiten Grand Tour des Jahres ein wenig verpusten. Joao Almeida, der liegt knapp vor Wilco Keldermann im Gesamtklassement vorne. Und bevor es heute dann weitergeht mit der 16. Etappe über 229 hügelige Kilometer nach San Daniele del Friuli und den dann folgenden Alpenetappen, ziehen wir eine kleine Bilanz der zweiten Woche und wagen auch den Ausblick auf die dritte und dann entscheidende Woche mit Radsporttrainer und Experte Manfred Munk. Hallo Herr Munk.
Hallo Asmus, schönen guten Tag.
Herr Munk, da liegt ein spannendes Wochenende hinter uns.
Das Zeitfahren am Samstag sowie die Bergankunft am Sonntag haben für mich zwei Favoriten herauskristallisiert. Joao Almeida, der bei seiner ersten dreiwöchigen Rundfahrt Rosa weiter zäh verteidigt, und ein immer stärker fahrender Wilco Keldermann. Dabei fällt mir besonders auf, dass Keldermann beim Auftaktzeitfahren noch über eine Minute auf Almeida über eine relativ kurze Distanz von 15 Kilometern verloren hat. Beim Kampf gegen die Uhr am Samstag waren es dann nur 16 Sekunden bei einer Strecke von 34 Kilometern. Die Form scheint also deutlich anzusteigen. Für mich zählen Almeida und Keldermann auf jeden Fall zu den großen Gewinnern dieser zweiten Woche. Ebenso wie das Team Ineos, das am Sonntag mit Theo Gegenhardt bereits die fünfte Etappe gewinnt. Am Tag vorher waren sie mit Filippo Ganna beim Zeitfahren ebenfalls erfolgreich. Theo Gegenhardt jetzt mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 4 gesamt. Nachdem er 2019 bei der Tour of the Alps auf Platz 2 der Gesamtwertung gefahren ist, aber sicher kein Zufall. Auch da hat er schon einige illustre Namen wie Vincenzo Nibali und Rafael Majka am Berg hinter sich gelassen. Nach der ersten Woche hätten wahrscheinlich selbst die größten Optimisten bei Ineos nicht mit so einer Entwicklung gerechnet, denke ich.
Wer sind denn aus Ihrer Sicht weitere Gewinner?
Ein weiterer großer Gewinner der zweiten Woche für mich auf jeden Fall das Team Sunweb mit aktuell zwei Fahrern auf dem Podium der Gesamtwertung. Auch Jay Hindley fährt bisher einen herausragenden Giro. Hat Sunweb bei der Tour de France noch mit drei Etappensiegen überzeugt, fahren sie jetzt konsequent auf Gesamtsieg. Beeindruckender Angriff am Sonntag im Schlussanstieg nach Piancavallo. Hier haben alle Favoriten Zeit auf Keldermann verloren. Nur Almeida konnte lange mitgehen und am Ende den Verlust mit 35 Sekunden im Rahmen halten. Da ist er für mich schon enorm stark geklettert. Man muss sehen, dass er noch nie so viele Rundfahrttage am Stück auf dem Rad gesessen ist und mit 22 Jahren erst am Anfang seiner Karriere steht. Ich bin sehr gespannt, wie viel Substanz er für die dritte Woche hat. Zumindest steht ihm ein sehr starkes Team, die Königin Quickstep, zur Seite. Trotzdem liegen es nur noch 15 Sekunden zwischen den beiden Führenden im Gesamtklassement. Als weiteren Gewinner der zweiten Woche sehe ich Arnaud Demar, der bereits seine vierte Etappe gewinnen konnte und auch weiter das Punktetrikot trägt. Interessant war für mich vor allem seine Reaktion auf den Sahnetag und Solo-Sieg von Peter Sagan. Demar schlägt direkt am Folgetag zurück und gewinnt die Etappe im Sprint vor Sagan, der wahrscheinlich andere Ambitionen hat, als am Ende eine Etappe gewonnen zu haben. Bitter sichert das auch schon Simon Yates und Steven Kruiswijk durch ihre positiven Tests auf Corona, wobei beide aus meiner Sicht bis zum zwangsbedingten Ausscheiden nicht ihre Topleistung abrufen konnten. Auch ihre Teams Mitchell & Scott und Jumbo Visma hatten sich den Giro sicher etwas anders vorgestellt.
Und was erwarten Sie von der dritten Woche?
Für die dritte Woche gehe ich davon aus, dass Sunweb alles daran setzt, Keldermann bei den Bergetappen ins Führungstrikot zu fahren und weiter fleißig angreift. Das tellerflache Zeitfahren am letzten Tag über 15 Kilometer dürfte zu kurz sein, um noch einmal für entscheidende Veränderungen zu sorgen. Hier sehe ich eher Ineos eine weitere Etappe gewinnen. Erster Anwärter Filippo Ganna und natürlich Dennis Rowan. Für Ganna wäre es dann schon der vierte Tageserfolg. Sehr gespannt bin ich in den Bergen auf Theo Gegenhardt. Beim Prolog noch auf 126 fährt er wie Keldermann inzwischen jeden Tag stärker. Wahrscheinlich war sein Formaufbau so geplant, dass er Geraint Thomas in der zweiten Hälfte des Giro bestmöglich unterstützen kann. Da er jetzt in direkter Schlagweite zum Podium ist, dürfte ihn aber niemand mehr einfach fahren lassen. Hier bin ich dann auch gespannt auf die Taktik von Ineos. Wahrscheinlich hat kein anderes Team beim Giro so einwechselbar der Gefühle durchgemacht. Aber sie zeigen einfach durchgehenden Charakter eines absoluten Spitzenteams. Beim Sprinttrikot denke ich, dass es auf den Schultern von Arnaud Démare bleibt. Für die Sprinter kommt nicht mehr viel. Und Démare ist aktuell einfach der Schnellste im Feld. Aber vielleicht überrascht uns Peter Sagan noch einmal. Sollte Wilco Keldermann den Giro gewinnen, hätte Bora Hansgrohe neben einem dreifachen Weltmeister auch den ersten Grand Tour-Sieger in ihren Reihen. Keldermann wechselt dazu Bora.
Vielen Dank an Manfred Munk, den langjährigen Radsporttrainer und Experten, für seine Analyse des Giro 2020. Stand jetzt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag, den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick und wir haben natürlich auch Tipps für euch.
Der Giro d'Italia geht nach dem Ruhetag dann also heute wieder weiter und parallel dazu beginnt schon die nächste Grand Tour. Die Vuelta wird in Spanien nämlich gestartet mit dem Tourzweiten, mit Primoz Roglic von Jumbo-Visma als Zugpferd. Außerdem ist auch Chris Froome dabei, er bestreitet ja seine letzte Grand Tour für Ineos, bevor er dann im nächsten Jahr nach Israel wechselt.
Aus deutscher Sicht hofft Pascal Ackermann auf Etappensiege. Zudem sind noch Simon Geschke, Jascha Sütterlin und Rüdiger Selig am Start. Ansonsten geht die Champions League ja auch wieder los. Tennis wird gespielt in Köln und im Basketball gibt es den Eurocup, da allerdings ohne deutsche Beteiligung.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.